NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. September 1931. Der Geburtstag des Journalisten und Schriftstellers Fritz J. Radatz.
Es ist soweit, ich bin leer gelebt, nur noch eine Hülle. Ich irre durch eine taube, echolose Welt, ortlos. Ein überflüssiger Mensch.
Mit diesen Worten verabschiedete sich Fritz J. Radatz von seinem Verleger Alexander Fest, 2 Tage vor seinem Freitod im Februar 2015. Dem Brief legte Radatz seine letzten Notate bei, entstanden in den Wochen vor dem selbstgewählten Ende. Berührende Dokumente, in denen er seinen Abschied reflektiert. Glänzend formuliert, wie immer, wie alles, was er in seinem bewegten Leben veröffentlichte. Dokumente voller Selbstironie und erbarmungsloser Selbstkritik. So hatte er sich bereits in seiner Autobiografie und mehr noch in seinen Tagebüchern zu erkennen gegeben.
Dass ich ziemlich harsch mit der Figur Radatz umgehe, mit seiner Eitelkeit, mit seiner Euphorie, mit seiner Übertreibungslust, mit meinem Bedürfnis, wie ein Tisch gedeckt sein muss, wie eine Wohnung möbliert sein muss, wo ein Bild hängt und beleuchtet ist und so weiter. Das hat ja auch was Lächerliches und was Klägliches von mir. Und das bescheinige ich mir manchmal fast bösartig.
Fritz J. Radatz hat immer polarisiert, ob als Lektor und Verlagsleiter, Literaturkritiker, Publizist, Herausgeber, Schriftsteller oder Tagebuchautor. Er konnte nicht anders und er wollte es so. Als er nicht mehr am Kulturbetrieb und seinen Akteuren herumnörgeln mochte, weil sein Neugierpegel rapide gegen Null ging, wie er es einmal ausdrückte, wollte der Unruhestifter nicht mehr leben. Unruhestifter. So nannte er auch sein Erinnerungsbuch.
Ich war mein Leben lang, schon als Schüler, wie ich als Gymnasiast in einem feinen Westberliner Gymnasium aus dem Kommunistischen Manifest vorlas und als jemand, der aus Westberlin nach Ostberlin ging und dann dort in Ostberlin nach einer Weile wieder die grauen Schleier des Stalinismus zu zerreißen versuchte. Schon da ein Unruhestifter, nicht zufällig, dass mich die Stasi festnahm.
Ein filmreifes Leben voller Extreme. Geboren wurde Fritz J. Radatz 1931, heute vor 85 Jahren in Berlin, als Sohn eines Oberst-AD- und UFA-Direktors. Die Mutter starb bei seiner Geburt. Materiell fehlte es ihm an nichts, an Liebe und Zuwendung umso mehr. Er wurde mehr abgerichtet als erzogen. Der Vater war ein Sadist. Beim geringsten Vergehen drohten Prügel mit einer geflochtenen Hundepeitsche.
Also das waren schon Prügelorgien, wo selbst die Kindermädchen manchmal versuchten, dazwischen zu gehen und mich wegzuziehen. Kurzum, eine ziemlich schauerliche Kindheit.
Das änderte sich auch nicht, als der Vater wieder heiratete. Die neue, eine rothaarige Vorstadt-Lola, wie Radatz sie beschrieb, hasste Kinder und ließ sich zum sexuellen Missbrauch an ihm anstiften.
Einen 11-jährigen Jungen dazu zu zwingen, mit der Stiefmutter, also der zweiten Frau meines Vaters, zu schlafen, im Beisein und unter Anleitung des Vaters. Das ist schon, ich nenne es einen seelischen Kindermord.
Das Trauma überschattete sein Leben. Nach dem Tod des Vaters 1946 an TBC übernahm ein protestantischer Pfarrer die Vormundschaft über den minderjährigen Radatz. Das war seine Rettung. Der Mann, ein überzeugter Marxist, der aus dem kirchlichen Widerstand kam, lehrte ihn lesen. Das heißt, er prägte die intellektuelle Entwicklung des jugendlichen Radatz und war der erste Mensch, von dem er sich geliebt fühlte.
Das war eine sehr frühe, große Liebe, eine homosexuelle Beziehung, zu einer Zeit, zu der ich noch gar nicht wusste, dass es sowas gab. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich das bereits lebte, wusste ich es nicht mal zu benennen.
17 Jahre währte die Beziehung. Mit ihm zog Radatz 1950 von West nach Ost-Berlin, studierte an der Humboldt-Universität Germanistik, Geschichte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Amerikanistik. Promovierte über den Schriftsteller Johann Gottfried Herder und heuerte als Lektor beim DDR-Verlag Volk und Welt an.
Ich blieb ein bisschen mit dem auch Größenwahn, naja, jemanden wie mich braucht dieses neue Deutschland.
Aber die Euphorie währte nur wenige Jahre. Nachdem die Staatssicherheit zweimal bei ihm gewesen war, verließ er 1958 die DDR Richtung Westdeutschland. Ich kann das alles nicht mehr. Dies ist nicht die Welt, für die ich leben und arbeiten wollte, schrieb er enttäuscht und desillusioniert an den Verlagsleiter von Volk und Welt. Der Streit hatte sich an der Tucholsky-Ausgabe entzündet, dessen Schriften nur zensiert erscheinen durften. Als Radatz nach der Wende seine Stasi-Akte einsah, stellte er fest, dass er bereits seit 1954 bespitzelt worden war, unter anderem von dem Schriftsteller Hermann Kant. Im Westen arbeitete er zunächst für den Kindler Verlag in München und wechselte dann als Lektor zu Rowohlt nach Rheinbeck bei Hamburg.
Ich bin ein Linker geblieben. Also mir war schon wichtig, dass ich meine Ideen, sagen wir mal, linke Impulse in die Welt zu geben, nicht umbiegen lassen wollte.
Rowohlt war kein Verlag, Rowohlt war eine Idee, heißt es schwärmerisch in seiner Autobiografie Unruhestifter. Zu DDR-Zeiten war der Verlag für Fritz J. Radatz eine Fata Morgana gewesen, eine unerreichbare Oase. Ab 1960 durfte er dessen Geschicke mitbestimmen. Ein Glück nicht nur für ihn, sondern auch für Rowohlt. Er holte so vielversprechende Autoren wie Philip Roth, James Baldwin, Hubert Fichte, Rolf Hochhut, Susan Sonntag, Walter Kempowski und Gisela Elsner ans Haus, die ihm bald etliche Bestseller bescherten. Auch die Gründung der Taschenbuchreihe Rororo aktuell geht auf Radatz' Initiative zurück.
Ich habe nie in eine dieser Schubladen gepasst. Weil ich vielleicht Maßanzüge trug, war ich deswegen noch nicht Mitglied der CSU. Weil ich mit den Studenten zusammen zum Teil auch gearbeitet habe, war ich deswegen kein Rollkragenpullover-tragender Revoluzzer. Das hat immer Unruhe gestiftet, weil man immer sich fragen musste, ja, wer ist es denn nun eigentlich? Wo gehört er denn nun hin? Und ich kann nur sagen, ich gehöre zu mir und bin meinen Weg gegangen.
Sein Weg führte ihn 1977 als Feuilletonchef zur Zeit, nachdem er von Heinrich Maria Ledig Rowohlt per Telegramm als stellvertretender Verlagsleiter und Programmchef entlassen worden war. Fritz J. Radatz hatte seine Geschäfte ein wenig zu selbstherrlich geführt. Aber vielleicht waren sich die beiden kapriziösen Männer auch nur zu ähnlich, um nach dem Rausch der ersten Jahre weiter zusammenzuarbeiten. Berühmt wurde er erst als Feuilletonchef der Zeit, mit Essays, Literaturkritiken und großen Interviews. Radatz gab Schriftstellern und Intellektuellen Raum für Diskussionsbeiträge. Das Feuilleton der Wochenzeitung entwickelte sich zu einem spannenden Forum gesellschafts- und kulturpolitischer Auseinandersetzungen. Doch nach 8 Jahren endete auch diese Ära mit einem Eklat. Radatz wurde 1985 gefeuert. In einem flott geschriebenen Artikel hatte er Goethe mit dem Frankfurter Bahnhof in Verbindung gebracht und übersehen, dass dieser erst einige Jahre nach dessen Tod gebaut worden ist. Die Öffentlichkeit reagierte mit einer beispiellosen Häme auf den Fall des Großkritikers. Radatz selbst nannte es später einen beruflichen Herzinfarkt. Aber er erholte sich.
Also ich denke, das Tagebuchschreiben ist ein gutes Stück Therapie. Erstmal. Und nicht der Gedanke, na jetzt schreibe ich aber einen Abend mit Kempowski aus, um dem eins auszuwischen oder umgekehrt einen Abend mit Joachim Kaiser, um den zu feiern. So ist der Ansatzpunkt meines Tagebuchschreibens nicht.
Seine Tagebücher hat man zu Recht einen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik genannt. Alle treten sie darin auf, von Rudolf Augstein über Günter Grass und Peter Rühmkopf bis hin zu Peter Zadek. Letztlich eine sehr unsympathische Type, notierte Radatz am 8. Mai 2001 abfällig über den gefeierten Theaterregisseur. Er teilte ordentlich aus.
Helmut Schmidt? Ein Spießer. Rudolf Augstein, ein lallender Trunkenbold. Wolf Biermann, ein Kleinunterhalter. Gräfin Dönhoff, kalte Frau, kann nicht schreiben.
Radatz schonte niemanden. Selbst Freunde wurden gnadenlos seziert, wie der Musik- und Theaterkritiker Joachim Kaiser hervorhob.
Wer ihm begegnet, ob es nun Uwe Jonsson oder Rudolf Augstein war, die ehemaligen DDR-Bonzen oder die Bundesrepublik Schickeria, wir alle, selbst Little Me, erscheinen bei ihm oft genug auf kleinen oder großen Eitelkeiten ertappt, erwischt, erbarmungslos, manchmal auch erbarmungsvoll fixiert.
Er habe nie Intimitäten ausgeplaudert. Im Tagebuch stehe allenfalls, wer mit wem schlief und liiert gewesen sei. Bekannte Tatsachen also, aber kein Wort darüber, was im Bett geschah. Stimmt, aber an Beleidigungen und schlüpfrigen Bemerkungen fehlte es nicht. Bilderreich und wortgewaltig beschrieb Radatz seine Zeitgenossen, geißelte Dummheit und schlechtes Benehmen, schimpfte auf den Kulturbetrieb und hatte ein sicheres Gespür für Pointen.
5 Tage in dem bestürzend primitiven Haus von Grass in der Algarve. Kein Strom, keine Heizung, kein Telefon, Wasser knapp, unbequeme Möbel, kein einziger Sessel im ganzen Haus. Frühstück am Klapptisch mit Hockern. Und abends eine Wärmflasche ins eisige Bett.
Nach dem Rauswurf als Feuilletonchef der Zeit wurde Fritz J. Radatz 1986 Kulturkorrespondent der Wochenzeitung und widmete sich seiner literarischen und essayistischen Tätigkeit. Bereits 1984 war seine Erzählung Kuhauge erschienen, der er in den folgenden Jahren 2 Fortsetzungsbände folgen ließ. Er veröffentlichte ferner Bücher über Heinrich Heine, Gottfried Benn und Rainer Maria Rilke, machte sich als Herausgeber der Werke Kurt Tucholskys einen Namen und fungierte jahrelang als Vorsitzender der Tucholsky-Stiftung. Seinen ersten großen Erfolg aber feierte er 2003 mit seiner Biografie Unruhestifter. Da war er bereits über 70 und als Publizist und Autor eigentlich nicht mehr gefragt. Viele Weggenossen waren bereits gestorben oder verstummt, aber Radatz wollte es noch einmal wissen, sich noch einmal im Licht der Öffentlichkeit sonnen.
Ich bin nicht nur in Maseratis oder Rolls-Royce oder auf Yachten im Mittelmeer herumkutschiert mit irgendwelchen reichen, berühmten und schönen Damen oder Herren, sondern mein Leben war ja in erster Linie Arbeit. Aber es ist schon so, dass ich mich frage, wer ist denn eigentlich so ein Ich? Wie wird jemand ein Ich? Wie kann man auch überhaupt ein Ich selber beschreiben und definieren? Und da kommt schon dieses, hört doch bitte mal hin und lest mal genau.
Wer Radatz in seinen letzten Lebensjahren gegenübersaß, traf auf einen Mann, der keine Pläne mehr hatte. Er genoss die Aufmerksamkeit, die man ihm nach Erscheinen seiner Autobiografie entgegenbrachte, und gab zahlreiche Interviews. Davon lebte er, von seiner eigenen Legende.
Ich will alles von dieser Welt auch gesehen haben. Ich würde vielleicht sogar mit dem Teufel Tango tanzen.
Als das Interesse am Unruhestifter nachließ, brachte er seine Tagebücher heraus. Mit dem ersten Band erfüllten sich seine Erwartungen. Der zweite Band 2014 erntete überwiegend negative Kritiken. Er wusste, dass er sich selbst überlebt hatte. Das Tagebuch ist überflüssig geworden, notierte er im Dezember 2012. Gut 2 Jahre später brach Fritz J. Radatz zu seiner letzten Reise in die Schweiz auf.
Die Himmel, in die ich einst meine Hoffnungen malte, sind zerbrochen. Mein Horizont ist der Tod. Ich fürchte ihn nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Fritz J. Radatz, der am 3. September 1931 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.